Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wer am Freitag, dem 13. Oktober, in Wiesbaden unterwegs war, sah rot, alarmrot. 19 Kultureinrichtungen beleuchteten ihre Häuser rot, um gegen die drohenden Kürzungen im Kulturhaushalt zu protestieren und auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Was ist passiert? Der AK Stadtkultur, ein Zusammenschluss von mehr als 40 freien Kulturträgern, Initiativen und Vereinen, gibt folgende Auskunft. Der Kulturhaushalt beinhaltet Ausgaben für städtische Kultureinrichtungen mit gesetzlicher und vertraglicher Bindung, wie zum Beispiel Miet- und Arbeitsverträge. Da hier Kürzungen für den Haushalt 24/25 nicht möglich sind, werden sie sich stark auf den Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen konzentrieren, das heißt auf die institutionellen und frei gemeinnützigen Kulturträger. Die Nachricht war ein Schock. In dieser blauen Stunde vom 23. Oktober kommen Betroffene zu Wort, die deutlich machen, was die aktuell im Raum stehende Kürzung von 20% für sie und ihre Institution bedeutet. Ein Stimmungsbild. Kim Engels vom Frauenmuseum Wiesbaden.
Das Frauenmuseum Wiesbaden gibt es seit 1984 in Wiesbaden und ist ein Museum mit drei Arbeitsschwerpunkten. Frauen in der Geschichte, auch in der Stadtgeschichte. Der Bereich Kunst, Künstlerin sehr stark. Und das der dritte Bereich, den wir einfach nennen, gesellschaftspolitische Problematiken, die wir im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungsreihen aufarbeiten.
Wie viele Ausstellungen habt ihr im Jahr?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben aber in der Regel viele Wechselausstellungen. Das ist tatsächlich ein Kernbereich des Frauenmuseums. Dadurch, dass wir auf 4 Ausstellungsebenen ausstellen können, haben wir manchmal 2, 3 große Ausstellungen im Jahr oder eben bis zu 10 Ausstellungen, die dann auf einzelnen Stockwerken gezeigt werden. Unser Hauptproblem aktuell ist, sowohl im AK Stadtkultur als auch im Kulturbeirat, in beiden Gremien bin ich vertreten, dass wir bis heute einschließlich keine verlässlichen, belastbaren Zahlen haben. Immer noch nicht. Die Aussage, 20% kürzen zu wollen, zeigt sich im Kämmererentwurf dadurch, dass tatsächlich quer über alle Positionen 20% gekürzt wurden. Hierbei handelt es sich aber zum Teil um Zuschüsse, wie beispielsweise wie die fürs Staatstheater, zu denen die Stadt verpflichtet ist. Es ist also nicht wahrscheinlich, dass diese 20% Kürzung durchgesetzt werden. Und das bedeutet dann aber, dass die Kürzungen dort stattfinden, wo wir es mit den sogenannten freiwilligen Leistungen zu tun haben. Ein Terminus technicus der Kommunalverwaltung, die einen bestimmten Bereich des Zuschusses charakterisiert.
Damit das jeder versteht, der kein Insider ist, sag doch bitte uns mal, was würden diese Kürzungen von 20%, wenn sie stattfinden würden, für deine Institution bedeuten, für das Frauenmuseum?
Also bei 20% gehen wir, ja, da sind wir eigentlich schon gleich am Eingemachten. Das, was bei uns entscheidend ist, ist das Personal, das hier arbeitet. Wir haben hauptamtliches Personal. Bei einer derart einschneidenden Kürzung reden wir bereits über Stellen. Wir reden aber auch über relativ viele Externe, die mitarbeiten. Von der grafischen Gestaltung über Übersetzung bis hin zur Museumspädagogik. Da hängt ja auch ein ganz großer Markt an Freien dran. Wie sollen wir die bezahlen? Wie soll das denn noch gehen? Wir haben ja vorher schon kein Leben im Speckmantel gehabt oder im Überschuss, ganz im Gegenteil, sondern wir sind unterhalb dessen, nach wie vor, was wir eigentlich als Minimum bezeichnen. Und das soll jetzt nochmal wieder runtergekürzt werden.
Wenn jetzt jemand sagt, naja, dann macht halt ein paar Ausstellungen weniger. das wäre für euch unzumutbar.
Vielleicht kann ich es dir darüber erklären. Unsere Arbeit hier, davon sind Ausstellungen und Veranstaltungen ein Teil. Aber das, was dranhängt, die Forschungen, damit wir überhaupt Ausstellungen machen können, die Form der weiteren Erarbeitung, die Betreuung der Archive, die Aufbereitung der Bibliothek, all diese Arbeiten laufen ja weiter. Also stellst dir vor wie einen Laptop. Wenn du von dem Laptop 20% abschneidest, hast du ein gestörtes System. Es wird nicht mehr funktionieren.
Muss man damit rechnen, aber dass solche schönen Ausstellungen wie die aktuelle, die ihr habt, Anouk Lam Anouk, international bekannte Künstlerin, sehr erfolgreich hier in Wiesbaden. Die Ausstellung kann man übrigens sehen noch. Bis ja. Wann? Können wir gleich mal den Werbeblock einschalten?
Bis zum 3. Dezember ist die
noch. Bis zum 3. Ja. Das ist gleich der ganz wichtige Hinweis, den wir hier noch geben wollen an dieser Stelle. Also solche Ausstellung, die ja auch sehr viel Vorarbeit gebraucht hat, vielleicht mehr als sonst, weil sie natürlich auch sehr umfassend ist, diese Ausstellung.
Jutta,
das könnte nicht mehr stattfinden.
Ja, wir haben in der Regel immer eine lange Vorarbeit, bevor dann überhaupt eine Ausstellung zu sehen ist. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Die Ausstellung, die wir ab Januar eröffnen möchten, zum Thema Zwangssterilisation in Wiesbaden, hat einen vieljährigen Vorlauf, bis wir überhaupt all die Materialien zusammengestellt haben, die wir dann ausstellen können. Also diese Vorläufe sind viel, viel länger, als die meisten Menschen das überhaupt vermuten. Wir sind aktuell in der Planung 25, 26, 27. Wir sind nicht erst beim nächsten Jahr, das ist schon lange durch, 25 steht eigentlich auch. Aber wir kommen jetzt in die Bredouille. Was sagen wir denn unseren VertragspartnerInnen? Was sagen wir denen denn? Wir machen vielleicht eine Ausstellung mit euch, falls es dann noch möglich ist. Wie soll das denn gehen? Also es wirft eigentlich alles in Frage. Alles. Und zwar mit Wucht. Und es ist nicht damit getan zu sagen, wir zeigen eine Ausstellung weniger. Die gesamte Planung funktioniert ja schon nicht mehr.
Wenn der Fall eintritt, dass die Kürzungen doch nicht so gravierend sein werden, wie jetzt angenommen, also oder behauptet 20%, mit welchen Prozentzahlen könntet ihr leben? Kann man das sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Und man muss, glaube ich, auch noch mal einen genaueren Blick werfen auf das, was gerade passiert. Die Kämmerei hat die Zahlen von 2022 zum Ausgangspunkt genommen. Diese Zahlen sind natürlich rückwärtsgewandte Zahlen. Für viele Kultureinrichtungen waren 2023 bereits Erhöhungen gegeben. Das ist ja de facto eine deutlich größere Kürzung, wenn man dann das Zahlenwerk von 22 nimmt. Wir haben heute, jetzt schon, ganz andere Zahlen, als wir sie 2022 hatten, bei egal was. Wenn ich heute beispielsweise einen Lautsprecher kaufe, zahle ich einen vollkommen anderen Preis, als es das 2022 war.
Durch die Inflation.
Da kommt ganz viel zusammen. Auch ganz heftige Preissteigerungen zum Teil, ganz andere Energiepreise. Wir sind ja in einem komplett anderen Zahlenwerk. Realistischerweise. Und das werden wir 24 auch sein. Wir haben zum Beispiel auch eine Fachjury eingesetzt, das war im Kulturentwicklungsplan auch so vorgesehen, die sich das Zahlenwerk der freien Kultureinrichtungen der Kulturbetriebe Wiesbadens angeguckt hat. Und diese Fachjury hat nicht nur die Zahlen bestätigt, sondern gerade auch im Falle Frauenmuseum erhöht, damit wir überhaupt erst an einem guten Niveau ankommen. Wenn man sich das klar macht, dann wird deutlich, bei den Zahlen 2022 anzusetzen, bedeutet von vornherein bereits eine Kürzung.
Habt ihr manchmal schon Angst gehabt, so in den letzten Wochen, dass das Frauenmuseum schließen muss?
Ja, natürlich. Klar machen wir uns Gedanken, wie wird das Ganze umgesetzt? Denn werden beispielsweise asymmetrische Kürzungen vorgenommen? Also es wird gesagt, ich nehme das jetzt als Beispiel, der Zuschuss für das Staatstheater, an das die Stadt ja auch über den Hessenland- und Kommunenvertrag gebunden ist, muss in voller Höhe bedient werden. Dann würde das einen Betrag bedeuten, der liegt über 6 Millionen Euro. Das ist weit mehr, als die freie gemeinnützige Szene momentan überhaupt bekommt. So, das heißt, es würde überproportional auf dem Rücken der frei gemeinnützigen gekürzt. Und dann reden wir auch nicht mehr von 20%. Dann reden wir von 100%.
Es gibt diesen von allen hochgelobten und geschätzten Kulturentwicklungsplan.
Ja.
Da wurde besonders hervorgehoben, dass es endlich Planungssicherheit gibt. Der Kulturentwicklungsplan, um daran nochmal zu erinnern, wurde verabschiedet von der Stadtverordnetenversammlung. Planungssicherheit, das haben alle, gerade die freien Gemeinnützigen, besonders wichtig gefunden. Und ich glaube, alle haben sich darüber gefreut. Jetzt sehen Sie, Planungssicherheit ist nicht gewährleistet. Also wie sind die Reaktionen darauf?
Wir können es nur feststellen. Es ist genauso, wie du es sagst. Wir haben keine Planungssicherheit. Der gesamte Erarbeitungsprozess des Kulturentwicklungsplanes ist im Prinzip jetzt schon komplett ausgehebelt angesichts der schlechten Haushaltslage. Planungssicherheit? Nein, überhaupt nicht.
All diejenigen, die sich gefreut haben über Planungssicherheit, waren die naiv?
Nein, waren sie nicht. Waren sie nicht. Denn das, was der Kulturbeirat ja auf den Weg gebracht hat mit dem Kulturentwicklungsplan, war es ja eine verlässliche Rahmenbedingung zu schaffen, in der es Kultur möglich ist, so zu funktionieren, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft hat. Für die Eigenarbeit ist eine Form von Vertrauen und Planungssicherheit aber unabdingbar. Denn die Horizonte, die wir bedienen, sind länger als der nächste Doppelhaushalt. Und jetzt, da das alles mit der ersten Krisensituation komplett in Frage gestellt wurde, muss man sich fragen, können wir Planungssicherheit tatsächlich überhaupt erreichen? Eine feste Antwort habe ich dazu nicht. Ich stelle aber fest, das, was als ganz wichtige Grundvoraussetzung formuliert wurde und auch Gegenstand der Verhandlungen waren, ist nicht eingehalten worden.
Dein Fazit also?
Mein Fazit, dass wir bis jetzt in der Schwebe sind, dass wir momentan unterschiedliche Szenarien entwickeln, dass wir allerdings keines der Szenarien momentan tatsächlich auch in Angriff nehmen können, umsetzen können, weil wir selbst nach wie vor mit allem, was wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen, in der Luft hängen. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten ist. Wir haben ein Horrorszenario, das drastische Folgen haben wird, hier in dieser Stadt.
Und ihr habt das gerade vor kurzem erst erfahren. Ihr habt ja keine Vorwarnung bekommen, dass es euch so hart treffen könnte.
Ja.
Kim Engels vom Frauenmuseum. Vielen Dank.
Und jetzt ein Moment zum Durchatmen. Green Bossa, komponiert von Matt Klaassen, gespielt vom Querflötenquartett Verquer. Wolfgang Vielsack vom Künstlerhaus 43, Theater im Palast.
Ja, wir sind das Künstlerhaus 43. Uns gibt es seit 18 Jahren in Wiesbaden. Und seit nächstes Jahr hätten oder haben wir das 10-jährige Jubiläum von den Sommerfestspielen auf der Burg Sonnenberg. Also uns gibt es schon ziemlich lange hier. Wir haben ganz klein angefangen, sind dann gewachsen, kamen neue Sachen dazu. Wir bilden inzwischen aus. Wir gehen in Seniorenheime, wo wir als Clowns dort uns um die älteren Bewohnerinnen kümmern. Und unser Portfolio geht von einem Improvisationstheater über klassisches Theater, Kindertheater und wir haben auch den Sparte Dinnertheater, wo wir versuchen, alle Sinne, die es gibt, in einen Topf zu werfen und die Leute sozusagen ganzheitlich zu verführen. Wir sind aktuell im Theater im Palast, das ist am Kochbrunnenplatz, Kranzplatz und wir haben knapp 10 Mitarbeiter, das sind nicht alles Vollzeitkräfte logischerweise, wir haben die bei uns Technik, Büro und wo auch immer arbeiten. Und ganz grob haben wir um die 140 Aufführungen im Jahr, was eine ganze Menge ist, und haben einen Spielbetrieb, der 11 Monate lang geht. Das heißt, wir machen nicht nur Indoor-Theater wie viele Theater, sondern wir haben auch ein Sommerprogramm, was sehr, sehr aufwendig ist. Wir sind ein Familienbetrieb und machen Theater mit Herz, sonst würden wir es nicht mehr machen.
Was bedeuten die Kürzungen, die jetzt im Raum stehen, von 20% auf der Basis des Etats von 22, was bedeutet das für euch?
Also konkret, ist 20% ist im Prinzip eine Mogelpackung. 20% heißen bei uns auf den Ist-Zustand, also das, was wir tatsächlich an Bedarfen haben, sind es zwischen 40% und 50%. Das würde für uns heißen, dass das Theater, so wie es momentan betrieben wird, nicht mehr existieren kann. Wir könnten unsere Löhne nicht bezahlen. Wir wären dann sozusagen nur noch eine Hülle, ein Gebäude, aber ohne Fülle. Wir könnten es nicht mehr füllen. Und das wäre eine Katastrophe, absolute Katastrophe.
Kannst du das etwas konkretisieren, bitte, dass es jeder versteht? Warum müsstet ihr dann den Betrieb einstellen? Um welche Summen geht es auch, die ihr unbedingt braucht, auf die ihr nicht verzichten könnt?
Naja, so ein Theater wie das Theater im Palast, das kostet natürlich Miete, das kostet Nebenkosten, das sind um die ganz grob 50.000 Euro im Jahr, die sind einfach weg, ob ich sie will oder nicht. Dann habe ich Lohnkosten, Lohnnebenkosten, die sind auch einfach weg. Und mit dem Geld, was uns dann praktisch nach der Kürzung noch übrig bliebe, könnte man nicht mal die Löhne bezahlen und das Gebäude bezahlen und wir hätten noch kein Geld, um eine Produktion zu machen. Um eine Produktion zu machen, muss ich zuerst mal investieren. Ich muss nachher die Schauspieler bezahlen. Das wäre alles nicht mehr möglich. Wir haben nächstes Jahr eine Erhöhung vom Mindestlohn, den können wir in den Theatern, den Künstlern nicht bieten. Es gibt Empfehlungen von dem Berufsverband Freie Darstellende Künste, wo Honorarempfehlungen drin sind, die sind nicht bezahlbar. Und es wäre ja verrückt, Gott und die Welt bekommen 10%, 15% mehr, berechtigterweise als Inflationsausgleich, weil die Gewerkschaften dafür kämpfen. Dadurch hat der Kämmerer kein Geld mehr drin, weil im öffentlichen Dienst logischerweise die Preise auch gestiegen sind und sagt, kürzen muss in den freien Mitteln. Und ich soll dann zu meinen Mitarbeitern sagen, wisst ihr was, ihr kriegt jetzt 40% weniger, ist doch okay.
Du gehst von 40% aus?
Nach den Zahlen, die wir heute haben, bezogen auf den Bedarf, den wir haben, wäre es eine Kürzung von etwa schon exakt 44% nächsten Jahr und 47% im Jahr danach.
Also diese 20%, das ist illusorisch. Das für ist euch würde das auf keinen Fall zutreffen.
20% trifft auch bei niemandem zu und bei uns im Besonderen trifft sie nicht zu, weil bei uns der Ist-Zustand 22 und 23 essentiell unterschiedlich war. Wir sind an das Gebäude gezogen, das andere Mieten hatten und das Kulturamt hat gesagt, selbstverständlich braucht er dann einen anderen Zuschuss, sonst könnte er es ja gar nicht machen.
Was würde denn Wiesbaden entgehen, wenn es das Künstlerhaus 43 nicht mehr geben würde?
Ganz viel Aufführung. Viele Fortbildungen, viel Engagement, das auch im Sozialbereich ist, was Clowns im Seniorenheim betrifft, was die Kulturtage im Berghirtenviertel betrifft, die wir seit 18 Jahren maßgeblich mitorganisieren. Ganz viel Ehrenamt. Es würde keine Sommerfestspiele mehr geben, wo wir in den letzten Jahren wirklich mit viel, viel, viel Herzblut etwas aufgebaut haben, wo die Leute sich darauf freuen, im Sommer dahin gehen zu können. Und was auch entgeht der Stadt Wiesbaden, und ich glaube, da kann ich für die ganze freie Szene sprechen, wir arbeiten wirtschaftlich extrem effektiv. Würde dieses Haus, das Künstlerhaus 43 oder Theater im Palast, von der Stadt Wiesbaden betrieben werden, würde es mindestens das Doppelte kosten oder vielleicht sogar noch mehr. Und da würde keiner nach 8 Stunden noch dastehen. Dieses Engagement, da kann man sagen, das würde die, die nach uns kommen, nicht mehr machen.
Im Kulturentwicklungsplan war von Planungssicherheit die Rede, das wurde festgeschrieben. War das naiv, damit zu rechnen, dass es Planungssicherheit gibt?
Ja und nein. Es ist so wie, wenn du ein Handy kaufst, dann heißt immer irgendwie, das ist total toll, das kann alles Mögliche. Und wenn ein Handyvertrag abschließt, steht drin, kostet nur das. Lies das Kleingedruckte, steht drin, steht was anderes drin. Und das Kleingedruckte von dem war ja halt immer dieses, sofern es die Haushaltslage zulässt. Das, glaube ich, war naiv zu glauben, dass wir freie Künstler in Anführungszeichen das gleiche Recht hätten als ein städtischer Mitarbeiter. Das haben wir nicht. Da ist ein Vertrag und wir haben keinen Vertrag. Wir werden zwar ähnlich behandelt, also nicht gleich bezahlt, aber es ist eine freiwillige Leistung. Das war sicherlich naiv oder war irgendwie aus dem Herzen heraus gedacht. Aber nicht aus dem, nach dem Motto, ihr könnt jetzt lang reden, ob wir es nachher machen, ist was ganz anderes. Ich fühle mich dann insofern ein bisschen und vielleicht auch viele andere, nicht verarscht ist das falsche Wort, aber so irgendwie vorgeführt. Das ist traurig und deswegen glaube ich auch, dass wenn man aus der Situation was lernen kann, dann ist es das, dass man die Systematik, wie Gelder vergeben werden, wie wir unser Gemeinwesen organisieren, dass die geändert werden muss. Weil sie kann nicht immer auf Kosten der Schwächsten, und das zähle ich jetzt die Kultur mal dazu, finanziell Schwächsten ausgetragen werden.
Wolfgang Vielsack, Künstlerhaus 43, Theater im Palast. Vielen Dank.
Und noch eine Information. Seit 3 Jahren spielt das Theater im ehemaligen Palasthotel. Seine angestammte Spielstätte, Künstlerhaus 43, wird saniert. Wie lange es dauern wird, bis die Räumlichkeiten bezugsfertig sind, steht in den Sternen. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir hören heute Stimmen zu den geplanten Kürzungen im Kulturetat. Die Kürzungen betreffen alle frei Gemeinnützigen. Ob sie schon viele Jahre in unserer Stadt das Kulturleben bereichern oder erst seit kurzer Zeit dabei sind, ob groß oder klein, für sie heißt es aktuell sein oder nicht sein. Barbara Haker spricht für die freien Theater.
Mein Name ist Barbara Haker. Ich bin Schauspielerin, Regisseurin und leite die Theaterwerkstatt Emma & Co. Gleichzeitig bin ich sozusagen das betreuende Organ vom Freien Theater Wiesbaden. Wir sind der Trägerverein von der Theaterwerkstatt und produzieren selber Theaterstücke, Filme und sind ja auch im Workshop- und Bildungsbereich unterwegs.
Wie viele Veranstaltungen haben Sie und wie groß ist Ihr Publikum?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt den derzeitigen Monaten in durchschnittlich 10 Veranstaltungen im Monat, Kurse, Workshops, die noch zusätzlich laufen. Wir haben ein ganz breit gefächertes Publikum von Kindern über junge Menschen, haben aber auch viel älteres Publikum und vornehmlich sogar sehr viel Frauen. Das ist sehr frauenlastig hier bei uns, das Publikum. Unser Programm sind teilweise eigens produzierte Stücke, Theaterstücke vom Freien Theater Wiesbaden in Kooperation gerade mit dem Theater 3D. Wir arbeiten gerade sehr eng zusammen und haben hier aber auch ganz viel Kolleginnen und Kollegen, freie Künstlerinnen und Künstler, die hier in der Emma tätig sind, die hier Vorstellungen geben. Gerade Mareike Buchmann zum Beispiel und Lena Kunz mit Ida Flux sind hier und das Theater 3D ist hier bei uns auch gerade zu Gast, weil sie ja ihre eigenen Räume in Valhalla im Exil gerade nicht bespielen können.
Was bedeutet denn die Kürzung, wenn diese Kürzungen so immens sind? Was würde das für Ihr Unternehmen bedeuten?
Also wenn es tatsächlich die 20% sind, die gekürzt werden soll, müssen wir wirklich überlegen gemeinschaftlich, ob wir am Anfang Dezember nicht die Kündigung der Räume einreichen. Das heißt tatsächlich, dass wir die Theaterwerkstatt aufgeben müssen, weil mit dem Geld, was dann noch zur Verfügung steht, ist einfach der Betrieb dieser Räume nicht zu leisten. Wir haben sowieso, dass alle bei uns ehrenamtlich hier arbeiten. Die ganze Verwaltungsarbeit, die Hauptsache mache ich. Das mache ich seit 2 Jahren alles ehrenamtlich. Und damit wird es total schwierig, diese Räume zu halten. Weil die Kosten, man hat ja nicht nur die Raumkosten, man hat ja auch im Grunde genommen Betriebskosten, auch wenn wir ein freies Theaterensemble sind, da kommen ja Steuerberatergebühren, Gebühren von KSK und Abgaben einfach dazu. Und die können wir nicht wegrationalisieren. Das kann man nicht kürzen. Das ist schon alles kurz genug.
Also Sie machen alles ehrenamtlich, Sie und Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Also Sie haben keine Angestellten.
Genau, also wir können niemanden anstellen. Das ist in der freien Theaterszene prinzipiell ein Problem. Wir würden es natürlich wahnsinnig gerne, aber es geht ganz oft nicht. Und aus finanziellen Gründen, weil eine Festanstellung wirklich sehr umfangreich ist, aber die auf Honorarbasis ist eigentlich auch üblich in der freien Szene, weil wir ja in unterschiedlichen Produktionsstätten, Ensembles tätig sind und damit immer wieder unterwegs. Das heißt, ehrenamtlich wird das betrieben, was die Verwaltung des Vereins, Freies Theater Wiesbaden und den Betrieb dieses Hauses angeht. Natürlich sind die SchauspielerInnen, die hier bei uns tätig sind, werden natürlich bezahlt, so gut wir können. Auch da ist das Thema Mindestlohn gerade ein ganz großes, gravierendes Thema, weil die Fördertöpfe, die es gibt und auch die Fördermöglichkeiten und auch alles im Kontext mit Einnahmen einfach Produktionen langsam nicht mehr möglich machen.
Also das heißt, wie Sie gesagt haben, Sie können keine Miete mehr bezahlen, Sie werden die Räume los, dann könnten Sie keine Honorare mehr bezahlen?
Ja, also wir könnten das Ganze, den ganzen Betrieb sozusagen einstellen. Wir sind zwar ein gemeinnütziger Verein, aber wenn ich von Betrieb rede, meine ich natürlich die Bewirtschaftung der Räume, also die Nutzung der Räume, Produktionen zu machen, wird wahnsinnig schwierig. Wir proben hier drin, das ist unser Probenraum. Wir haben einen riesengroßen Kostüm- und Requisitenfundus, der ja irgendwo hin müsste. Den kann man auch nicht einfach so auflösen. Das sind Dinge, die angesammelt sind. Die wir brauchen immer wieder in unseren Produktionen. Wir leihen uns untereinander Dinge. Die Technik müsste irgendwo hin. Also das würde uns vor totale Schwierigkeiten stellen, weil wir innerhalb von 3 Monaten irgendwo einen Platz finden müssten, der irgendwie bezahlbar wäre. Aber das hieße, wir haben wahrscheinlich keinen Raum mehr, um auch Veranstaltungen zu machen oder ja, richtig ordentlich zu proben, Kinderkurse zu geben. Ferienprogramm findet hier statt. Das wäre dann eigentlich unmöglich.
Seit wann gibt es das euch denn schon? Also seit wie vielen Jahren seid ihr denn schon aktiv?
Also das Freie Theater Wiesbaden gibt es tatsächlich in der Form, wie es jetzt besteht, seit 2015. Davor gab es das Theater Lunel. Das ist sozusagen zusammengeflossen. Und die Theaterwerkstatt gibt es tatsächlich erst seit September 2021. Da sind wir hier, haben wir endlich einen Platz gefunden. Ich habe 5 oder 6 Jahre gesucht, um einen Ort zu finden, wo wir proben können, wo wir Platz haben, das alles unterzubringen. Büro, Fundus, Probenraum, Aufenthaltsraum. Es ist ja auch ein Ort des Netzwerkes hier. Also wir treffen uns hier immer wieder, tauschen uns aus, besprechen uns. Derzeit machen wir so interne Coachings. Wir trainieren uns gegenseitig, um uns zu unterstützen. Das würde alles wieder wegfallen.
Das hört sich an, als sei es existenzbedrohend. Ist es so schlimm, ja?
Also absolut. Für mich persönlich ist es absolut existenzbedrohend, für die Kolleginnen und Kollegen auch. Manche haben die Chance, sich noch woanders hin zu orientieren. Aber also gerade für mich bedeutet das hier, ich verliere meinen Arbeitsort, meinen Arbeitsplatz. Es ist wirklich eine Existenz. Es ist Lebensexistenz.
Barbara Hake, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Aus der gesamten Kulturszene kommen Notrufe. Es handele sich um Kultur- und Vereinssterben mit Ansage, heißt es. Das drohende Ende wird beschworen. Ohne Kultur würde Wiesbaden ärmer. Kultur sei das Fundament einer lebenswerten Stadt. Es träfe auch Vorzeigeobjekte der Stadt. Eine Kürzung für die Walkmühle etwa würde bedeuten, das Programmangebot müsste zurückgefahren werden, und zwar auf einen Umfang, der nicht einmal dem vor der Sanierung entspricht. Und die Kulturstätte Monta schlägt vor, das Budget für den Kulturentwicklungsplan zu streichen, denn wo nichts ist, könne man nichts entwickeln. Der Konzertveranstalter Raimund Knösche hat mit seinem Programm schon viermal den Kulturpreis Applaus gewonnen. Das Preisgeld hat zur Existenzsicherung der kleinen, aber feinen Initiative beigetragen. Wie sieht er die Zukunft auch für das neue Magnetfestival?
Mein Name ist Raimund Knösche. Ich bin seit Jahren in Wiesbaden als Jazzarchitekt aktiv, Musik, Jazz hauptsächlich. Und habe vor 2 Jahren mit meinem Sohn zusammen die Magnetkulturproduktion gegründet, eine gemeinnützige GmbH, die sich nun irgendwie auf professionellere Kulturbeine stellen wollte.
Und wie viele Veranstaltungen machen Sie in Wiesbaden und wie viele Besucher haben Sie?
Ja, das gut. Die Frage nach Besuchern, die stelle ich mir selber jedes Mal immer kurz vor den anstehenden Konzerten. Also es geht ja bei uns in der Regel hauptsächlich oder ausschließlich nahezu um Konzertveranstaltungen. Das schwankt ja von mindestens, ich sag mal so über 30 kriege ich eigentlich in der Regel zusammen, also pro Abend so 30 bis 50 sind pro Konzert an Zuschauern vorhanden.
Und wie viele Konzerte?
Ja, genau. Das sind in der Regel 10 bis 12 Konzerte im Jahr.
Was bedeutet es denn jetzt für Ihr Unternehmen, wenn der Kulturetat gekürzt wird?
Ja, das ist eine interessante Fragestellung. All dieweil, also meine Konzertreihe heißt Achter und diese Achterreihe läuft jetzt schon seit 2002 und überhaupt mal irgendeine städtische Förderung geflossen ist, sind schon mal einige Jahre ins Land gegangen. Also ich habe mich so nach und nach, in den letzten Jahren war das aber sehr auskömmlich. Ich meine gut, was dieser Applaus, der erwähnte, mitbedeutet hat, da ist eine Summe mit ins Spiel gebracht worden, die natürlich geholfen hat. Das wäre sonst einfach nicht so leistbar gewesen. Aber da man ja nie weiß, wie viel Projektgelder einem dann zustehen oder wir erhalten, also jetzt im kommenden Jahr, ich muss jetzt langsam darüber nachdenken, dass ich die nächsten Anträge wieder stelle und in welcher Höhe, was ist erwartbar, was kommt überhaupt irgendwas. Sprich, die Planbarkeit ist weg, null. Also die ist zumindest, also was die Zuschüsse von der Stadt anbelangt. Ja. Und jetzt, ich bin jetzt in Anführungsstrichen in der komfortablen Lage zu sagen, gut, dann mache ich halt nichts. Um ein gutes Konzert zu sehen, kann ich auch hingehen, muss ich es nicht selber organisieren. Aber ich will ja selber eben auch den Benefit haben, dass ich einfach das Gefühl habe, ich kreiere hier wirklich Konzerterlebnisse, das als Gesamtergebnis ja in alle Richtungen strahlt. Also sowohl zu den Künstlern, zum Publikum, als auch zu den Veranstaltern oder den Spielstätten, wo das Ganze stattfindet.
Jetzt ist diese Zahl der 20% Kürzung im Raum. Was würde das für Sie bedeuten und Ihre Arbeit?
Naja, das würde konkret dazu führen, dass ich also entweder vom qualitativen Niveau runtergehen muss, sprich dann lande ich im Zweifel wieder in, wo ich bin jetzt in der nationalen und internationalen Szene auch angesehen und bin da auch unterwegs und dann droht da ganz klar ein Rückfall ins Provinzielle. Wenn es denn so sein sollte, wenn ich dann weil wenn ich die Anzahl der Konzerte beibehalten würde, dann kann ich natürlich nicht diese Gagen, die ich gerne zahlen würde und die ich auch gerne zahlen will, bevor ich das nicht kann, mache ich kein Konzert. Beziehungsweise, also es wird in meinem Fall dann dazu führen, dass ich tatsächlich 2 oder 3 Konzerte weniger mache. Was noch viel entscheidender ist, wir haben ja, was ich gerade eben schon mal, oder wir hatten es kurz damit, mit dem Magnetfestival, das ist ein blutjunges Festival, wir hatten die erste Ausgabe dieses Jahr, wir haben aber eine Punktlandung hingelegt, die international wahrgenommen wurde und also bis hin zu Beschreibung, dass oder mit Vergleichen. Man wird ja dann sofort in dieser Festivalszene irgendwie verglichen und ob es da Vergleichsmöglichkeiten gibt mit irgendeinem anderen Festival. Es gibt noch eins, was annähernd so von unserer Ausrichtung her eben auch existiert, in Berlin das Alarmfestival. Aber ein Journalist schrieb, man kann es eigentlich mit nichts vergleichen. Das hat einfach ein Alleinstellungsmerkmal und bestenfalls mit der zweiten Ausgabe. So, das jetzt zu planen, wie wir damit umgehen werden, weil eine Anschubfinanzierung, die wir bei der ersten Ausgabe jetzt von allen Seiten bereitwillig bekommen haben, das findet in der zweiten Ausgabe dann nicht mehr statt. Dann muss das Baby von selber irgendwie laufen lernen. Und das wird dann, dann stehen wir nämlich genau in Wiesbaden bei der Kommune. Wenn die das Geld dann nicht hat, dann sehen wir an der Stelle das Festival massiv gefährdet. Also das ist einfach, würde ich so sehen, ja.
Erzählen Sie uns doch bitte nochmal, nicht jeder kennt das Magnetfestival, dieses unvergleichliche Festival. Erzählen Sie bitte nochmal, wie sieht das aus?
Das ist ein Festival, was wir, dem haben wir einen kleinen Untertitel gegeben für innovative Musik. Und es geht im Wesentlichen in den Grenzbereichen aus Jazz und elektronischer Musik. Also das verwebt aus diesen Richtungen und greift da alle erdenklichen Facetten auf. Also und auch aus allen Strömungen, die am Rande sich dann noch bewegen. Also das ist so der Hintergrund. Also bis hin in die Clubszene. Wir hatten eine Club Night auch als an einem Tag. Und dann hatten wir haben auch ursprünglich mal den Hintergrund gehabt, dass wir das auch im Hinblick auch auf ja, gesellschaftliches Vermittlungspotenzial, was so Kulturleistungen anbegeht. Weil wir haben sogenannte Listening Sessions gemacht. Dann sind die drei oder vier KünstlerInnen moderiert, konnten sie ihre musikalischen Konzepte vorstellen. Und ich hätte das nicht so eingeschätzt, dass da so viele Leute kommen, die das dann wirklich hören wollen. Das war bombenvoll. Das ist super gut angenommen worden. Das heißt, da ist auch ein Bedarf. Also ähnlich wie an der Oper, wo dann die Untertitel sind oder wo, was weiß ich, bei neuer Musik, wo dann erstmal eine Einführungsveranstaltung zu der Musik gemacht wird, eine halbe Stunde vorher. Ganz so war das dann da nicht. Aber der Wissensdurst, dass das einfach mal kurz erklärt wird. Also das hat einfach Sinn gemacht und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass da überhaupt ja, ein Bedarf da ist, offensichtlich. Also wie gesagt, durch diese drastischen Einsparungen werden auf einen Schlag Entwicklungsmöglichkeiten des neuen Magnetfestivals für innovative Musik massiv gefährdet.
Raimund Knösche, vielen Dank.
Raimund Knösche hat uns einen Musiktitel geschickt. Politician, ein Stehblues, gespielt vom Tobias Hoffmann Trio. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Thema Kürzungen im Kulturetat. Auch der Schlachthof, renommiert, bekannt, beliebt, wird nach derzeitiger Lage nicht ungeschoren davonkommen. Gerhard Schulz.
Mein Name ist Gerhard Schulz. Ich gehöre zum Schlachthof, Kulturzentrum Schlachthof in Wiesbaden, gelegen in der Nähe vom Hauptbahnhof, bestehend seit fast 30 Jahren, gewachsen aus einer Industriebrache, jetzt heute angesiedelt im, was wir den Kulturpark nennen. Unser Haus hat zwei Spielstätten, die große Halle mit 2400 Personenbefüllung und das Kesselhaus mit ungefähr 300 Personen, wenn es ausgebucht ist. Hier arbeiten in Nicht-Corona-Zeiten, haben gearbeitet, muss ich sagen, 54 Voll- und Teilzeitkräfte, ungefähr 75 Aushilfen, meistens dann aus dem studentischen Leben und 15 bis 20 freie Mitarbeiterinnen, überwiegend im Bereich der Technik. Wir machen im Jahr zwischen 300 und 400 Veranstaltungen mit knapp 300.000 Besucherinnen und sind sicherlich in der Stadt und in unserem Bundesland, aber auch in der Bundesrepublik bekannt und auch über die Grenzen hinaus. Wir sind keine Event-Location, sondern ein Kulturzentrum. Wir machen kulturelle Arbeit. Und wir fördern den Nachwuchs, wir geben dem eine Bühne, was noch keine hatte, und begleiten viele Künstler und Künstlerinnen auf dem Weg in das Leben, in ihre Karrieren, in die kulturelle Sozialisation. Und ja, sind sehr gemischt. Ich bin der Älteste, aber wir haben im Prinzip wie die Orgelpfeifen in jedem Jahrgang 1 bis 2 Mitarbeiterinnen. Das heißt, es gibt nicht so das Cluster der alten und das Cluster der neuen Leute, sondern wir sind eine wirklich sehr bunt im Alter zusammengewürfelte Mannschaft und Frauschaft.
Was bedeuten die Kürzungen, wenn sie denn so stattfinden, von 20% für den Schlachthof?
Wenn die Kürzungen wirklich so eintreten, bedeuten sie, dass unsere Kulturpolitik nicht gelernt hat, wie der Kulturbetrieb in Deutschland aufgestellt ist. Wir haben ein, in Anführungszeichen, 2-Klassen-Fördersystem von den Kulturakteuren, die hochsubventioniert sind, die sogenannte Hochkultur, und der von mir sogenannten Holzklasse, die die Reste dann in Anspruch nimmt, obwohl sie im 21. Jahrhundert den gleichen kulturpolitischen Bildungsauftrag erfüllt wie die vermeintliche Hochkultur. Die Ausgangssituation dieser misslungenen Förderschematik sorgt dafür, dass die, die am wenigsten subventioniert werden, am meisten sparen müssen. Das ist im Alltag schon so, dass deswegen in der freien Kultur man sehr wirtschaftlich orientiert sein muss, weil man den allergrößten Teil seiner Einnahmen im Markt verdienen muss und der geringste Teil der Einnahmen eben Subventionen sind. Stichwort künstlerische Freiheit, Ausprobieren, Nachwuchsförderung, fällt alles schwierig, weil es eben nicht genug einbringt. Schwierige Jonglage im Alltag. Wenn die Kürzungen jetzt eintreten, bedeutet es zum heutigen Stand der Dinge, dass eben genau der Hochkultur nicht gespart werden kann. Das heißt, um die Zielsumme zu erreichen, muss an anderer Stelle umso mehr gespart werden.
Wir sagen, was kann nicht gespart werden? Also wobei kann nicht gespart werden? Einmal konkret am Staatstheater Wiesbaden, aber auch an Institutionen der Stadt.
Richtig, also die Aussage ist, oder die Regelung, überall, wo man rechtlich oder vertraglich gebunden ist. Ja, das sind eigene Betriebe der Landeshauptstadt oder die sie mit dem Land zusammen betreibt, wie die Staatstheater, das sind aber auch Bibliotheken, das sind Museen, das sind im Prinzip das, was ich vorhin eben als die Hochkultur versucht habe einzugrenzen. Das sind überwiegend öffentlich-rechtliche Betriebe oder in der kommunalen Hand. Und der Rest, die sogenannten freiwilligen Leistungen, sind halt die, die man dann subventioniert oder mit Zuschüssen versieht, auf Antrag und immer wieder. Dabei so ein, man nennt es ja heutzutage ein Fun Fact, ja, also nebenbei. Wir bekommen unseren Vertrag über den städtischen Zuschuss immer Ende Dezember eines Jahres, rückwirkend. Ja, man sagt uns also im Vorfeld nicht, das ist das, was wir euch dieses Jahr geben werden, sondern man bekommt es rückwirkend, weil man sich dann, wenn es, und das gibt es immer wieder, auch Änderungen in der auszuzahlenden Höhe gibt, man sich vorher nicht festgenagelt hat und dann eben auch vertraglich gebunden wäre möglicherweise. Deswegen werden die Verträge immer erst zum Jahresende ausgestellt. Dieses System ist einfach schrecklich. Es muss weg, es muss überarbeitet werden. Es muss dem 21. Jahrhundert angepasst werden. Mittelfristig, also wenn diese Kürzungen jetzt eintreten, dann gibt es für uns betrachtet Einschnitte, die wir machen müssen und die, wo ich von heute aber nicht sagen kann, was das heißt. Also entweder ich kann sagen, ich muss im Bereich der Kultur einsparen. Das heißt also, ich kann mir weniger von den Veranstaltungen leisten, die sich finanziell nicht rechnen, aber kulturell wertvoll sind. Wollen wir es mal so formulieren. Ja? Nachwuchs, Unbekanntes, Neues, Außenseiterinnen, neue Formen und so weiter und so fort, Diversität auf den Bühnen, das, was es sonst schwierig hat und all diese Dinge, die Dinge, die sich schwer verkaufen lassen, das, was vielleicht noch ungewohnt ist in der Hör- oder Sehgewohnheit oder whatever. Programmatische Kürzung. Sicherlich werden nicht die Veranstaltungen gekürzt, wo wir wissen, da kommen viele Leute und hauen richtig auf die Pauke und nehmen viele Getränke in Anspruch und feiern einfach einen schönen Abend und lassen den Rubel rollen. Ja? Das sind sicherlich nicht die Veranstaltungen, die man in Kürzungszeiten wegfallen lassen würde. Also muss ich programmatisch kürzen, das ist das eine. Das andere ist, das hat natürlich zur Folge, dass wir weniger Veranstaltungen machen oder umso mehr von den anderen, was wir mit unserem Kulturverständnis nur schwer vereinbaren würden oder könnten.
Ja, das würde Mainstream bedeuten.
Immer mehr, ja, also Kulturbetriebe, die sich gezwungenermaßen wegen geringer Subventionen im Markt orientieren müssen, werden in den Mainstream gezwungen. Das geht manchmal so weit, dass auch Politiker schon fragen, warum sollen wir euch subventionieren? Ihr macht ja Mainstream. Also so absurd ist es dann auch. Aber das ist genau so eine Tendenz, die man mal jetzt einfach mal, um sich zu orientieren, so formulieren kann. Das andere ist, ich kann im Bereich der personellen Ausstattung reduzieren. Heißt, den Betrieb insgesamt ein bisschen runterfahren. Aber letztendlich ist es das gleiche Resultat, wenn ich das Programm reduziere, würde ich ja auch Personal reduzieren müssen, weil auch wir bezahlen niemanden, weil er oder sie rumsteht. Ich kann es nicht anders benennen. Es wird ein kulturelles und einen kulturellen Verlust und ein Verlust an Arbeitsplatz bedeuten. In welchem Umfang kann ich nicht voraussagen.
Also das erste Ziel ist, diese Kürzungen, diese möglichen Kürzungen zurücknehmen zu lassen, zu wollen. Also die Forderung an die Politiker, dass es zu diesen Kürzungen nicht kommt. Und das zweite Ziel ist, es muss über strukturelle Änderungen nachgedacht werden und Lösungen gefunden werden.
Ja, ich würde es ein bisschen härter formulieren. Die Kürzungen, die jetzt anstehen, sind angesetzt, man sagt, wir müssen Kürzungen vornehmen auf den Stand von 2022. Das ist, was wir ausgegeben haben und davon ziehen wir 20% ab. Für mich und auch, ich habe mit anderen logischerweise gesprochen, für andere Kulturbetriebe ist nicht relevant, was 2022 war und davon ziehen wir 20% ab, sondern wir waren aufgefordert, im Rahmen des Kulturentwicklungsplanes und auch überhaupt der Haushaltsverhandlungen bzw. der Haushaltsplanungen im Frühjahr diesen Jahres, im Mai, Haushaltsanträge abzugeben. Und man hat uns gebeten, das ist ja auch zu Recht, für 24 und 25 eine Planung aufzustellen und für 26 und 27 eine Prognose aufzustellen. Das heißt also, für mich ist die Ausgangssituation, mein Plan für 2024, die Zahlen, die wir versucht haben, man kann die Zukunft nicht voraussagen, aber man kann sagen, okay, das könnte die Entwicklung sein, so viele Veranstaltungen könnte man sein, man guckt, was ist draußen los, welche Künstler und Künstlerinnen sind auf Tour, welchen Programm, wo will man hingehen, welche Schwerpunkte will man setzen, wie viel Personal braucht man dazu, welche Kostensteigerungen kommen vielleicht irgendwie noch und dann kommt man auf ein bestimmtes Ausgabenniveau, dann rechnet man die Einnahmen dagegen und dann hat man ein Delta und das ist das, was man anfragt an Subventionen. Und das ist die Ausgangsposition. Was ich im Jahr 2022 tatsächlich mal bekommen habe und zu den damaligen Preisen verausgabt habe, ist für mich heute nicht mehr relevant und im nächsten Jahr schon gar nicht mehr.
Und von diesen 20%, die jetzt im Raum stehen, wurden Sie kalt überrascht?
Die Zahl kannte vorher keiner. Also man hat das gehört aus dem Sozialdezernat. Ne, da ging es irgendwie um eine gewisse Größenordnung. Das waren, glaube ich, circa 20%. Dann war es in der Kultur sehr lange sehr still. Ich habe dann irgendwann spekuliert, gedacht, warum hört man da nichts? Deswegen habe ich nachgefragt und bekam dann auf einmal direkt spontan die Antwort Anfang September, 20% im Kultursektor. Verbunden mit dem Satz, aber Sie wissen ja, wir können nicht überall kürzen. Heißt, an manchen Stellen weniger, Und an anderen Stellen umso mehr. Das heißt also, diese 20% ist für mich keine Größenordnung. Und wie gesagt, das wäre fürs Jahr 2022 gewesen. Also ich gehe davon aus, dass wir, nee, ich will es nicht vorwegnehmen, weil am Ende rede ich was herbei, mache ich nicht. Aber die Kürzungen sind größer für uns im geistigen Spielraum als 20%, ausgehend von der Situation vom nächsten Jahr 2024.
Fühlen Sie sich hier im Schlachthof existenzbedroht?
In der jetzigen Form der Existenz, ja. Ja, muss ich so sagen. Und es wird so sein, dass der Schlachthof in 3 Jahren nicht mehr der gleiche sein wird wie heute. Was er genau sein wird, ist schwer vorauszusagen. Ich will da weder den Teufel an die Wand malen, noch so tun, als wäre das alles nicht so schlimm.
Gerhard Schulz vom Schlachthof, vielen Dank.
Ich danke auch, danke.
Soweit das aktuelle Stimmungsbild. Die Kultur kämpft. Mit Mahnwachen, Pressearbeit, Teilnahme an einer Demo, mit einer Petition, in Gesprächen mit Politikern. Alle sollen wissen, die Kultur sieht rot. Die Haushaltsberatungen finden Mitte November statt, der Gesamtetat wird im Dezember verabschiedet. Der Appell des AK Stadtkultur an die Stadtverordneten möge Gehör finden. Verhindern Sie einen Kollaps des Wiesbadener Kulturlebens, heißt es darin. Und auch der Kulturbeirat appelliert an die Stadtverordnetenversammlung und weist auf die fatalen Konsequenzen der Kürzungen hin. Die Stadtverordneten haben nunmehr die notwendigen Informationen. Sie werden jetzt entscheiden müssen, welchen Stellenwert die Kultur zukünftig in Wiesbaden hat. Und das war's für heute. Die Gespräche können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Song Time for Time von Nigel Kennedy, der auch schon in Wiesbaden gastiert hat, im Schlachthof.